NDR Info. Themen des Tages.
Mit Birgit Langhammer, schönen guten Abend. Vom Verdachtsfall zur gesichert rechtsextremistischen Partei. Der Verfassungsschutz hat eine Neubewertung der AfD vorgelegt nach jahrelanger Prüfung. Und dennoch wurde der Bericht eben erst nach der vorgezogenen Bundestagswahl vorgestellt. Warum erst jetzt? Welche Konsequenzen hat der Bericht? Wie fallen die ersten Reaktionen aus? Und was bedeutet es auch für die anstehenden Wahlen in den Ländern? Dazu gleich unter anderem der Innenminister von Mecklenburg-Vorpommern, Christian Pegel. Und ein weiteres Thema, die israelischen Angriffe in Syrien zur Verteidigung der Drusen. Hilft das der religiösen Minderheit oder verschärft es den Konflikt in der Region? Dazu hören wir einen ehemaligen Diplomaten. Im kommenden 21. Bundestag, der nächste Woche die Arbeit aufnimmt, da ist sie die stärkste Oppositionspartei mit 152 Sitzen, die AfD, die Alternative für Deutschland. Und seit der vorgezogenen Bundestagswahl Ende Februar sind die Umfragewerte sogar noch gestiegen. Heute nun hat das Bundesamt für Verfassungsschutz nach einer jahrelangen Prüfung eine Neubewertung der Partei vorgelegt und stuft nun die gesamte AfD als gesichert rechtsextremistisch ein. Bislang waren es ja 3 Landesverbände. Grund dafür sei eine die Menschenwürde missachtende extremistische Prägung der Gesamtpartei, so heißt es. Der Verfassungsschutz ist ja nicht nur für Spionageabwehr zuständig, sondern soll eben auch eine Art Frühwarnsystem sein. Also auch Gruppierungen oder in dem Fall Parteien erkennen, die sich gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung in Deutschland richten. Dieses neue Gutachten umfasst mehr als 1000 Seiten und ist für den internen Gebrauch bestimmt. Und hat sich vor allem mit Äußerungen von AfD-Politikern und Politikerinnen befasst. Es geht dann zum Beispiel um die Verletzung der Menschenwürde. Darüber habe ich im Hauptstadtstudio mit meinem Kollegen Jim Bob Nikschast gesprochen und ihn gefragt, was heißt es denn jetzt? Vom rechtsextremen Verdachtsfall hochgestuft. Was darf denn der Verfassungsschutz nun?
Also er darf weiterhin das tun, was er im Prinzip auch schon bisher getan hat, als die AfD als Verdachtsfall galt, nämlich die Partei beobachten. Dazu gehören möglicherweise auch abgehörte Telefonate oder Treffen, die beobachtet werden. Oder auch, dass man V-Leute anwirbt, die dann in der Partei sich für den Geheimdienst bewegen. Alles natürlich immer ganz hart begründet. Aber die rechtlichen Hürden sind durch dieses Gutachten, diese Einstufung jetzt auch tatsächlich gesunken, sagen Experten und Expertinnen. Wenn sich die Beobachtung eben auch auf ausgewählte Bundestagsabgeordnete erstrecken soll, dann sind die Hürden natürlich weiterhin noch mal höher als bisher. Aber tatsächlich darf die AfD jetzt erstmal weiter beobachtet werden.
Nun heißt es ja auch Inlandsgeheimdienst. Also vermutlich wissen wir auch nicht, welche Instrumente jetzt genutzt werden und welche vielleicht eher nicht.
Nee, aber das ist tatsächlich eine Bandbreite, die sich von Abgeordnetentelefonaten bis zu Beobachtungen erstreckt. Also all das, was man vielleicht im Krimi im Fernsehen sieht, aber auch vielleicht nicht.
Schon oft ist ja von Seiten der AfD argumentiert worden, das seien politisch motivierte Untersuchungen. Wie fallen jetzt heute die Reaktionen aus bei der größten Oppositionspartei im Bundestag?
Ja, tatsächlich genau so. Alice Weidel und Tino Chrupalla haben angekündigt, dass sie klagen wollen gegen diese Einstufung, so wie sie es früher auch getan haben. Und sie bleiben auch bei der Behauptung, dass hinter dieser Einstufung eine Kampagne gegen die AfD stecke. Sie sehen da vor allem Union und SPD dahinter. SPD-Innenministerin Nancy Faeser, die der AfD gezielt schaden wollen, heißt es. Die AfD behauptet ja auch wiederholt, dass das Bundesamt für Verfassungsschutz politisch instrumentalisiert sei, also gesteuert würde. Innenministerin Nancy Faeser hat das heute direkt zurückgewiesen. Das Amt ist tatsächlich dem Innenministerium zwar untergeordnet, es habe aber keine Einflussnahme der Politik gegeben.
Und wir hören ja auch, dass der Zeitpunkt extra so gewählt worden ist, dass es nicht mehr vor der Bundestagswahl Ende Februar veröffentlicht wurde.
Genau, wir hatten eigentlich schon Ende letzten Jahres mit diesem Gutachten gerechnet, aber man wollte sich eben nicht in diesen vorgezogenen Bundestagswahlkampf, sag ich mal, einmischen und hat die Einstufung bisher zurückgehalten. Dass es nun heute unbedingt veröffentlicht wurde, kam für uns auch etwas überraschend. Ein spannender Zeitpunkt ist es allemal vor der Bundestagssitzung nächste Woche.
Ja, wie ordnen das jetzt eben so kurz vor der neuen Regierungsvereidigung die anderen Parteien ein?
Ja, führende Politiker von SPD und Grünen zum Beispiel äußern sich und sagen, das sei alles nur konsequent. Der Grünen-Politiker Konstantin von Notz zum Beispiel begrüßte diese Einstufung der AfD.
Die Einschätzung des Bundesamts für Verfassungsschutz scheint konsequent, wenn man die Entwicklung der AfD in den letzten Monaten und Jahren sieht, dann ist diese Extremisierung, diese Radikalisierung klar erkennbar. Und insofern ist das eine nachvollziehbare Entscheidung.
Sagt Konstantin von Notz von den Grünen. Ähnlich äußerten sich auch Politiker der Linken unter anderem oder auch der Union. Besonders spannend, CSU-Chef Markus Söder spricht von einem finalen Weckruf in Bezug natürlich auf die Brandmauer zwischen Union und AfD. Und natürlich kamen heute auch schon Rufe nach einem neuen AfD-Verbotsverfahren hier in Berlin auf.
Dazu kommen wir auch gleich noch mit einer Expertin der Bundeswehr-Universität München. Vielleicht, Herr Nikschaus, nochmal, was erwartet man jetzt dann konkret von Dienstag, also der ersten Bundestagssitzung in neuer Konstellation?
Ja, SPD-Generalsekretär Matthias Miersch hat sich ja heute auch schon dafür ausgesprochen, dass sich Union und SPD sehr zeitnah zusammensetzen und gemeinsam beraten über den weiteren Umgang mit der AfD. Denn da gibt es natürlich unterschiedliche Ansichten, gerade was die Wahl von Ausschussvorsitzenden im Bundestag nächste Woche auch angeht. Die parlamentarische Geschäftsführerin der SPD, Katja Mast, hat gesagt, für sie bestätige sich einmal mehr, dass Vertreter der AfD im Bundestag nicht wählbar sind für solche Ämter. Jens Spahn, der wohl neuer Fraktionschef der Union werden wird im Bundestag, hatte diese Tür aber vor kurzem aufgestoßen. Es wird also schon spannend zu sehen sein, wie sich die neue Regierung, die neuen Fraktionen da nächste Woche positionieren werden.
Soweit Jim Bob Nikschaus aus unserem Hauptstadtstudio. Kommen wir jetzt auch zur zeitlichen Einordnung, denn das Papier sollte eben schon im vergangenen Jahr vorliegen. Darüber habe ich mit Professor Katrin Groh gesprochen. Sie ist Rechtswissenschaftlerin und lehrt an der Bundeswehr-Universität München. Der frühere Verfassungsschutzpräsident Thomas Haldenwang, der wollte das Papier eben schon letztes Jahr fertiggestellt haben. Dann hat sich aber auch durch sein Ausscheiden der ganze Zeitplan wohl verschoben. Aber hätte das dem mündigen Bürger, der Bürgerin nicht besser schon Ende Februar vorgelegen, also vor der Bundestagswahl?
Also ich und viele andere hätten das sehr begrüßt. Allerdings hat sich der Verfassungsschutz auf eine verfassungsrechtliche Pflicht staatlichen Neutralität im Wahlkampf berufen und deswegen unter anderem auch davon abgesehen, das Gutachten schon quasi nach dem Platzen der Ampel für die Wahlentscheidungen der Bürger und Bürgerinnen bei der neuen Bundestagswahl zu veröffentlichen. Und ich hatte auch wirklich gedacht, nachdem die AfD jetzt zweitstärkste Partei bei der Bundestagswahl geworden ist, im Osten sogar stärkste Partei, dass das Zeitfenster jetzt überhaupt zugegangen ist. Und insofern hat es mich extrem positiv überrascht, dass dieses Gutachten quasi noch vor dem Ministerwechsel im Bundesinnenministerium rausgekommen ist. Also ich denke, der Zeitpunkt ist noch okay. Früher wäre schöner gewesen.
Schauen wir noch mal inhaltlich drauf. Sachsen, Thüringen und Sachsen-Anhalt, da lag ja diese Höherstufung schon länger vor. Was war da aus Ihrer Sicht tatsächlich auch schon anders? Was können wir ableiten, was anders werden könnte?
Ich glaube, es geht gar nicht so sehr darum, was sich seitdem in der AfD oder in der Politik verändert hat, sondern das Problem ist einfach gewesen, dass sich niemand getraut hat, vor das Bundesverfassungsgericht zu ziehen, um wenigstens gesichert rechtsextremistische Landesverbände verbieten zu lassen. Das ist also ein Verfahren, das ist noch nie ausprobiert worden. Es war auch nicht sicher, ob man quasi einen Verbotsantrag gegen die Bundespartei stellen müsste, wo eben nicht klar war, ist die jetzt gesichert rechtsextremistisch oder nicht, oder ob man gegen einzelne Landesverbände gesondert hätte vorgehen können. Und da war das Risiko, dass am Ende eine Entscheidung steht, die niemanden aus der AfD verbietet, war zu groß. Deswegen hat man nicht gewagt, gegen die Landesverbände vorzugehen. Umso wichtiger ist es jetzt, dass das Bundesamt für Verfassungsschutz sagt, die Bundespartei, also alle Teile der Partei, sind gesichert rechtsextremistisch. Das heißt, wenn man das Gutachten als, wie ich finde, super starkes Indiz für einen erfolgreichen Verbotsantrag gegen die AfD wertet, dann sind jetzt die Hürden gegen die Partei insgesamt und damit natürlich auch gegen die gesichert rechtsextremen Landesverbände vorzugehen, sind viel niedriger als vor Herausgabe dieses Gutachtens.
Also das heißt, Frau Groh, für Sie ist das jetzt quasi ein Zwischenschritt zu einem Verbotsverfahren hin?
Auf jeden Fall wird jetzt auf die Politik viel mehr Druck aufgebaut, als es vorher der Fall war. Also wenn man mit Abgeordneten gesprochen hat, war ja oftmals das Problem, dass die fanden, dass der Zeitpunkt für einen Verbotsantrag ungünstig wäre. Einmal, weil die Bundestagswahl bevorstand und einmal, weil eben das Gutachten fehlte. Und jetzt wird einfach die Begründungslast viel höher, warum jetzt mit diesem Gutachten in der Hinterhand nicht rechtlich gegen die AfD vorgegangen wird.
Aber Frau Groh, das müssen wir schon dringend auch noch mit reinnehmen. Sie ist ja zweitstärkste Partei geworden bei der Bundestagswahl. Anfangs Protestpartei, wir erinnern uns alle, die Alternative. Und inzwischen wissen wir aber, dass viele Wähler und Wählerinnen auch inhaltlich wählen, also auch inhaltlich rechts wählen. Bei einem Verbotsverfahren bleibt ja doch immer die Frage, wo findet sich dann sonst der Wählerwille?
Es ist nicht undemokratisch, eine demokratisch gewählte Partei, die verfassungsfeindlich ist, aus dem politischen Diskurs auszuschließen. Dafür ist das Parteiverbotsverfahren aus unseren Erfahrungen mit der Weimarer Republik ja gerade ins Grundgesetz reingekommen als zulässiges Mittel, dagegen anzugehen, dass letztlich dann 50-51% der Bevölkerung sagen, wir möchten jetzt gerne aber ein rechtsextremistischer Staat werden. Die Wähler, die verprellt man, das ist ganz klar, aber was ist denn die Alternative, rechtsextrem zu werden? Ich denke nicht. Das sind allerdings alles natürlich Abwägungspunkte, die antragsberechtigten Organe, falls sie sich entschließen sollten, überhaupt über eine Antragstellung verschärft nachzudenken, die in ihre Ermessensentscheidung mit einfließen müssen, ob es tatsächlich ein gutes Mittel ist, den Verbotsantrag jetzt zu stellen. Das gilt natürlich vor allem für den Osten. Der ganze Osten ist blau. Und wenn man die Lieblingspartei der Ostdeutschen verbieten würde, hat man natürlich das Problem, dass man den Osten noch mehr vergrätzt und noch weiter quasi wegtreibt vom westdeutschen Verständnis von Demokratie. Das muss man alles überlegen und einsortieren. Aber die Alternative, vor allen Dingen vor dem Hintergrund, dass das politische Stellen nicht funktionieren wird in der Demokratie, kann man rechtspopulistische und rechtsextremistische Parteien mit ihren Möglichkeiten von Kommunikation nicht stellen, dass die Alternative, finde ich, gruseliger ist, als zu sagen, gut, wir entwerten jetzt Wählerinnen und Wähler, aber wir treffen Vorsorge, damit unsere Demokratie erhalten bleibt.
Sagt Katrin Groh, sie ist Professorin an der Bundeswehr-Universität in München. Ja, und gerade hat sie schon benannt, dass inhaltliche Stellen, die politische Auseinandersetzung funktioniere bei populistischen Parteien nicht, wie also in den Parlamenten weitermachen. Darüber habe ich mit Mecklenburg-Vorpommerns Innenminister Christian Pegel von der SPD gesprochen und ihn gefragt, Mecklenburg-Vorpommern steuert auf die Landtagswahl im kommenden Jahr zu. Die AfD liegt in Umfragen gerade vorne. In weniger als 10 Tagen finden Landratswahlen statt in 4 Kreisen. Also was ändert nun diese Hochstufung für Sie?
Also zunächst ändert sich für alle in ganz Deutschland, dass jetzt das Gutachten endlich da ist. Das war ja mehrmonatlich erwartet worden. Und es schafft jetzt vor allen Dingen eins, Klarheit. Und dann gilt, dass eine Partei, die bundesweit eine Einstufung hat, natürlich in ihre Landesverbände hineinwirkt. Es ist ja schwer vorstellbar, dass wenn eine Fußballmannschaft aufsteigt oder absteigt, einzelne Spieler nur, weil sie besser oder schlechter sind, nicht mit auf- oder absteigen. Das gilt dann natürlich auch für die Gesamtpartei mit ihren einzelnen Gliederungen. Vor dem Hintergrund hat das auch Auswirkungen hierher. Auch wir werden das natürlich in den Blick zu nehmen haben. Aber eine Bitte haben wir erstmal. Wir würden gerne beim Bundesamt zunächst selbst mal ins Gutachten schauen dürfen. Das gilt für alle Bundesländer. Bisher kennen wir ja nur genau wie Sie die Schlagzeilen.
Und trotzdem richtet sich der Blick nach Mecklenburg-Vorpommern, weil Sie ja im kommenden Jahr auf die Landtagswahl zusteuern, die AfD in Umfragen bislang vorne und in weniger als 10 Tagen schon Landratswahlen in Mecklenburg-Vorpommern in 4 Kreisen. Wie also sollte man nun mit dieser Information mit der Partei weiter umgehen?
Wir werden uns jetzt erstmal das Gutachten angucken und das wird mit Sicherheit nicht vom 11. Mai, also dem Tag der Landratswahlen, sein. Und ich gehe davon aus, dass die AfD selbst gegen die Einstufung, genau wie sie es bei der Einstufung als Verdachtsfall, quasi die Stufe davor getan hat, alle gerichtlichen Instanzen ausschöpfen wird. Hat sie übrigens beim Verdachtsfall erfolglos getan. Gleichwohl werden sich mit Sicherheit noch Rechtsstreiter anschließen, die noch einige Zeit in Anspruch nehmen. Und ich plädiere sehr dafür, der jetzige Schritt ist ein wichtiger, um für ein mögliches Verbotsverfahren die Grundlagen sich zu erarbeiten. Aber wir werden jetzt auch nochmal abzuwarten haben, wie die Gerichte mit dieser Einstufung umgehen. Und erst dann wird man nach meiner Überzeugung ausreichende Grundlagen haben, um zu schauen, ob die rechtlichen Voraussetzungen, und die sind rechtlich, nicht politisch, die rechtlichen Voraussetzungen, das Grundgesetz für ein Verbotsverfahren einer Partei stellt, ob die erfüllt sind. Und da bin ich auch nicht sicher, ob wir da überhaupt vor der Landtagswahl kommendes Jahr sind. Zumindest mit einem gegebenenfalls sich anschließenden Verfahren vom Bundesverfassungsgericht mit Sicherheit nicht. Wer also glaubt, für die kommenden Wahlen sich damit irgendetwas an Veränderungen erarbeiten zu können, der dürfte fehlgehen. Ich glaube, dass wir die politische Auseinandersetzung trotzdem brauchen werden. Die werden wir ja auch führen, und zwar sowohl auf der kommunalen Ebene als auch im Land. Aber die anderen Dinge kommen jetzt trotzdem. Aber noch einmal, das sind weitere Schritte, die wir abwarten müssen.
Stand heute, Herr Pegel, wären Sie für ein Verbotsverfahren, ja oder nein?
Das klingt immer so, als ob es eine politische Entscheidung ist. Und die finde ich kreuzgefährlich, weil es so klingt, als ob man einzelne Parteien ausklicken kann, wenn man das will. So ist das Grundgesetz gerade nicht gestrickt. Das sagt, ihr müsst aushalten, dass ganz viele Parteien unterschiedliche Meinungen haben in der Demokratie. Aber wenn eine Partei, eine Organisation den demokratischen Konsens verlässt, wenn sie die freie demokratische Grundordnung nicht mehr will, wenn sie also das Grundgesetz bekämpft oder sich dagegen stellt, das sind die Leitplanken links und rechts, dann darf man sie nach rechtlichen Voraussetzungen ein Verbotsverfahren zuführen. Dann kann man das Grundgesetz sogar so lesen, dass es erwartet, dass die Verfassungsorgane das tun. Von daher bin ich dafür, dass man das Grundgesetz einhält, die rechtlichen Voraussetzungen aber erstmal prüft, und wenn man die hat, dann geht man diesen Weg, weil ich überzeugt bin, dass dann das Grundgesetz von uns erwartet, dass wir die wehrhafte Demokratie auch umsetzen.
Aber wir kommen jetzt nochmal zur politischen Umsetzung, weil die Partei inhaltlich stellen ist ja auch immer eine Idee. Die Union wollte sie gar halbieren. Das hat nicht funktioniert, wie wir wissen. Und das klingt schon auch immer ein bisschen nach Floskel. Laut einer Studie von Greenpeace wählen mehr Menschen AfD, wo kein Bus fährt. Generell geht es aber ja auch immer ums sich abgehängt fühlen. Das hören wir zumindest von AfD-Wählern und Wählerinnen. Wenn wir noch mal zu den Bussen zurückkommen, Herr Pegel, das könnte man ja auch in Mecklenburg-Vorpommern ganz konkret angehen, oder?
Wir sind inhaltlich weiterhin mit Sicherheit auch mit anderen demokratischen Parteien immer im Wettstreit. Wie muss die Busverbindung aufgebaut sein, wenn Sie reinschauen, dass wir im dünn besiedelten Bundesland mit Rufbussystemen seit 2021 intensiv zusätzliche Nahverkehrsleistungen bringen, müsste ja, wenn Ihre These richtig ist, bei einer Überprüfung dort, wo der Rufbus bereits fährt, und das tut er an vielen Stellen schon, das Wahlergebnis absacken. Ich fürchte, dass sich das empirisch nicht wirklich belegen lässt, weil diejenigen, die dort das Kreuz machen, das aus unterschiedlichsten Gründen tun und das immer nur ein einzelner Punkt ist, da habe ich Bedenken. Also politische Auseinandersetzung brauchen wir trotzdem. Mhm. Ich glaube, dass die rechtliche eine zweite Stufe ist. Wir müssen auch aufpassen, dass wir jetzt nicht alle Wählerinnen und Wähler gleich mit einem Stempel versehen, dass die alle gesichert rechtsextremistisch sind, ist mit Sicherheit nicht so, ganz sicher nicht. Sondern es geht hier um die Partei und vor allem um ihre Führungskräfte, die das Bundesamt hier bewertet hat.
Sagt Mecklenburg-Vorpommerns Innenminister Pegel von der SPD.
NDR Info. Die Meinung.
Die AfD, also gesichert rechtsextrem, das hat Folgen auch für den Umgang mit der Partei, meint Gabor Hallas aus dem Hauptstadtstudio.
Ist die AfD eine normale Partei, so wie jede andere in der Opposition? Spätestens jetzt ist die Antwort klar, nein, die AfD ist gesichert rechtsextrem, also verfassungsfeindlich. Wie es die AfD mit der Menschenwürde hält, versteckt sie schon lange nicht mehr. Wer in einem Videospiel der bisherigen Parteijugend Migranten mit einem Messer in Verbindung bringt, kriegt Punkte. Der Mann, der auf dem Bahnhof Frauen belästigt, er ist in einem AfD-Video dunkelhäutig. Die Partei zieht einfache Schlüsse, Migranten und Muslime sind für sie pauschal kriminell. Wir werden jetzt viel über Brandmauern reden. Hier in Berlin mögen die funktionieren und auch ich finde, eine gesichert rechtsextreme Partei kann nicht im Präsidium des Bundestages sitzen und auch keine Ausschüsse leiten. Aber es ist ja nicht so, dass die AfD plötzlich eine andere Partei ist. In drei ostdeutschen Bundesländern ist sie schon länger gesichert rechtsextrem, in Thüringen zum Beispiel, und dort wurde sie trotzdem stärkste Kraft. Nicht wenigen Wählerinnen und Wählern ist das völlig egal und auch das gehört zur Wahrheit. Was heißt das? Soll die AfD verboten werden? Ich war da immer skeptisch, doch es ist richtig, sich jetzt auch diese Frage zu stellen. Nur braucht es dafür Informationen und Fakten. Die liegen nun vor in einem dicken Gutachten des Verfassungsschutzes. Es wäre gut, wenn so viel wie möglich davon veröffentlicht wird. Und dann kann auch keiner sagen, ich habe es nicht gewusst. Denn Rechtsextremismus lässt sich aus den Köpfen nicht wegverbieten und auch der Verfassungsschutz hilft nicht dabei. Es kommt auf uns alle an, darauf, wie wir mit der Demokratie umgehen.
Die Meinung heute von Gabor Hallas aus unserem Hauptstadtstudio. Wir schauen nach Syrien. Nach tagelanger Gewalt regierungsnaher Kämpfer gegen die drusische Glaubensgemeinschaft hat Israel Ziele in der Nähe des Präsidentenpalasts in Damaskus angegriffen. Kampfflugzeuge hätten die Umgebung des Palastes getroffen, erklärte die israelische Armee. Zuvor hatte der Verteidigungsminister Katz gedroht, Israel werde mit Härte reagieren, wenn die islamistische syrische Regierung die drusische Minderheit nicht schütze. Und auch die USA verurteilten die Gewalt gegen die Drusen scharf. Clemens Fehrenkotte zu den Angriffen und warum Israel eingreift.
Aufgeheizt ist die Stimmung unter den Drusen in Israel. Wie hier in Mahalot im Norden des Landes protestierten gestern Abend Drusen und verlangten von Israels Premierminister Benjamin Netanyahu, zum Schutz der drusischen Minderheit in Syrien einzugreifen. Zugleich wandten sich Hunderte von drusischen Israelis, die in der Armee als reguläre Soldaten oder als Reservisten dienen, in einem offenen Brief an Netanyahu und Verteidigungsminister Katz. Der Wortlaut, Zitat, wir erwarten von Ihnen, dass Sie Ihr Versprechen der Solidarität, der Verteidigung und der Beendigung des Massakers an unseren drusischen Kameraden jenseits der Grenze einhalten. Hunderte von Soldaten seien bereit, sich sofort freiwillig zum Kampf zu melden, um, Zitat, unsere Brüder zu retten. Am frühen Morgen dann teilten Netanjahu und sein Verteidigungsminister Katz mit, die israelische Luftwaffe habe ein Ziel in der Nähe des syrischen Präsidentenpalasts in Damaskus angegriffen. Dies sei eine klare Botschaft an das syrische Regime. Wir werden nicht zulassen, so hieß es wörtlich, dass syrische Streitkräfte südlich von Damaskus aufmarschieren oder die drusische Gemeinschaft bedrohen. Den Sturz des Assad-Regimes Ende des vergangenen Jahres hat die israelische Regierung genutzt, um mit Bombenangriffen im Nachbarland möglichst viele militärische Einrichtungen des untergegangenen Assad-Regimes zu zerstören. Zugleich rückten israelische Bodentruppen in den Südwesten Syriens vor, offenbar um dort eine dauerhafte Militärpräsenz zu etablieren. Ihr Vorgehen begründet die israelische Regierung im Wesentlichen mit zwei Thesen. Zum einen sei dem syrischen Übergangspräsidenten Ahmed al-Sahar aufgrund dessen islamistischer Vergangenheit nicht zu trauen. Und zum anderen diene das israelische militärische Eingreifen dem Schutz der Drusen. Eine Religionsgemeinschaft, die ein Ableger des Islam ist und Anhänger in Syrien, Libanon und in Israel hat.
Soweit unser Korrespondent Clemens Fehrenkotte. Wir wollen das nochmal vertiefen. Dazu jetzt am Telefon der Nahostexperte und ehemalige UN-Berater im Syrien-Prozess Carsten Wieland. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Wir haben gerade eben gehört, Israel hat also von außen eingegriffen. Hilft das den Drusen oder verschlimmert das deren Lage eher noch?
Ich glaube, grundsätzlich hilft das den Drusen als Vollgruppe in Syrien nicht, weil es spaltet die Drusen. Wir haben ja momentan schon die Situation, dass eigentlich viele Drusen sagen, wir wollen diesen Transitionsprozess in Syrien als Syrerinnen und Syrer mitgestalten und wir gehören zu Syrien, also den nationalen Prozess. Und gleichzeitig haben wir halt eine, ich würde sagen, momentan offensichtlich noch Minderheit der Drusen, die sich natürlich auch von den israelischen ökonomischen Anreizen etc. angezogen fühlen. Aber es spaltet die Volksgruppe und es gab für eine kurze Zeit, als Israel die Hisbollah maßgeblich dezimiert hat und geschlagen hat, eine Chance einer Aussöhnung auch der vieler Syrer mit Israel, weil sie ja die Hisbollah Führung getötet haben, die damals eben auch verantwortlich waren für viele Massaker in Syrien gegen syrische Zivilisten. Aber das Vorgehen Israels, das halt momentan tatsächlich sehr stark auf Hardpower, auf Waffen richtet ist, auf Militärschläge, führt wiederum auch zur Spaltung und auch zu einer gegenseitigen Feindschaft, die sicherlich auch nicht dazu beiträgt, dass diese beiden Regierungen und Staaten in nächster Zeit friedlich zusammenleben können. Mhm. Und wie gesagt, den Drusen selbst, glaube ich, hilft das eben auch nicht, sondern spaltet sie eher.
Wir schauen ja eben besonders nach Syrien und fragen uns auch, wie geht denn dort die weitere Entwicklung voran? Deswegen auch, wie fragil ist jetzt das Gleichgewicht, das sich nach dem Sturz von Assad unter der Führung der islamistischen HTS gebildet hat? Erleben wir da gerade, wie auch die moderaten Kräfte an Einfluss verlieren?
Ich glaube, eines der großen Rätsel dieser Tage ist erneut, wie auch nach den Massakern gegen die Alawiten im März, warum sagt Präsident Sharrah nichts oder warum sagt er etwas zu spät, zu weich, zu wenig? Eigentlich müsste er jetzt aufstehen und diese Gewalttaten verurteilen und zum Frieden und Versöhnung im Land aufrufen. Und das ist entweder eine schwache Führung oder es zeigt eigentlich auch, wie stark er sozusagen versucht, seine eigene Koalition, das ist ja eine Militärallianz, die dann nach Damaskus einmarschiert ist, zusammenzuhalten. Und da hat in den letzten Monaten auch zunehmend Gegenwind bekommen gegen sich selbst als zu liberal, als jemand, der im Kniefall vor den Europäern und dem Westen vollzieht, der sogar gesagt hat, ich bin bereit für ein Friedensabkommen, eventuell mit Israel, ja, dass er jetzt diese radikalen Elemente in seinem eigenen Umfeld, denen er ja auch den militärischen Sieg zu verdanken hatte, diese radikalen Elemente gegen ihn immer stärker werden und diese irgendwie versucht einzubinden oder eben grundsätzlich einfach jetzt in dieser Transitionsphase noch nicht stark genug eine Nationalisierung der syrischen Polizei, Verteidigung geschaffen hat. Denn das Ganze findet statt, jetzt die Massaker gegen Alawiten, jetzt gegen Drusen, in einer Phase der Transition, wo die Zentrale, also Damaskus, Assad versucht, die verschiedenen Gruppen ethnischer Art, wie die Kurden, aber auch religiöser Art, wie die Drusen, in ein nationales Projekt einzubinden. Und hier gibt es ja auch verschiedene Äußerungen. Einige Drusen sagen, wir wollen mit Damaskus zusammenarbeiten, wir sind bereit, Waffen aufzugeben. Andere lehnen das zumindest im jetzigen Stadium ab. Und damit ist im Moment eigentlich die Lage relativ unübersichtlich.
Mhm. Zuletzt, um nochmal den deutschen Blick drauf vielleicht auch aufzunehmen, war ja die deutsche Innenministerin Faeser in Damaskus, um eben auch über die mögliche Rückkehr Geflüchteter nach Syrien zu sprechen. Kann denn Deutschland, vielleicht aber auch sonst ein westlicher Staat, die EU, auf diplomatischem Weg in Syrien Einfluss nehmen?
Ja, ich denke, das ist im Moment eine schwierige Lage. Ne? Die Frage ist, was wollen wir als Alternative? Gibt es, also ich denke auch uns als Europäern, aber auch Israel ist nicht daran, ist nicht geholfen, wenn Israel in ein irakisches oder libysches Bürgerkriegsszenario abdriftet. Deswegen glaube ich, ist das schon richtig, dass man einerseits daran festhält, zu sagen, wir geben den Syrerinnen und Syrern, die ja jetzt eine Transition auch weiterhin fordern, auch eine Demokratisierung fordern, eine weitere Option, dadurch, dass wir Sanktionen langsam aufheben, dass wir versuchen, das Bildungssystem vor allem auch zu stützen, das Gesundheitssystem. Und ich denke, eine große Herausforderung wird auch sein für Deutschland, aber auch für andere Europäer, zu versuchen, dass andere ausländische Kräfte, regionale Kräfte, Nachbarn Syriens sich nicht zu stark einmischen und das Land nicht auseinanderreißen, dadurch, dass sie verschiedene Gruppen unterstützen. Und das ist ja etwas, was wir jetzt gerade sehen. Israel sieht das, die jetzige israelische Regierung sieht das ja als Politik, gewisse Proxys aufzubauen außerhalb Israels, die Israel wohlgesonnen sind. Mhm. Und da nehmen sie die Drusen ins Visier und auch die Kurden. Das ist natürlich eine sehr offensive Auslegung einer möglichen Selbstverteidigung, weil sie eben Ashara, wie Sie sagten, nicht trauen. Aber all das, diese Einflussnahme auf Syrien, jetzt Syrien als Schachbrett quasi der regionalen Mächte, ist etwas, was auch die Transition gefährden könnte.
Sagt der Nahostexperte und ehemalige UN-Berater im Syrien-Prozess Carsten Wieland. Herzlichen Dank. Und damit enden unsere heutigen Themen des Tages für diesen Freitag, den 2. Mai.